Ja, einen wunderschönen guten Abend. Freut mich da, dass trotz Ferien und gestrigen guten Wetter so viele da sind. Aber heute ist das Wetter ja für mich. Ja, schön. Jona ist für mich eine der faszinierendsten Gestalten der Bibel. Meine Frau hat ja schon erzählt, dass wir deswegen auch unserem Sohn diesen Namen gegeben haben. Jona ist für mich der Prototyp des Antihelden. Und gerade darum unerlässlich für unsere Predigtreihe über biblische Glaubenshelden. Meines Erachtens gibt es nämlich so etwas gar nicht. Also Glaubenshelden meine ich. Es gibt nur Leute wie du und ich, die eingeladen sind, am Leben zu wachsen. Naja, und wenn man ehrlich ist, passiert das ja nicht selten, doch eher widerwillig. Also bei mir zumindest. Eben wie bei Jona. Denn eigentlich macht Jona so ziemlich alles falsch, was es falsch zu machen gibt. Doch sonderbarerweise macht er es damit anscheinend auch genau richtig. Aber gut, fangen wir vorne an. Ich lese mal die ersten vier Verse. Keine Angst, ich lese euch nicht alle vier Kapitel vor. Aber einfach so ein bisschen, um den Ton des Buches mitzukriegen. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, den Sohn Amittais. Mache dich auf und gehe in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Was für ein Auftakt einer Geschichte, oder? Ich finde das ein Hammer. Was da in vier Versen abgeritten wird, ist unglaublich. Ich meine, Jona erlebt das, was sich jeder fromme Mensch wünscht. Gott redet zu ihm. Eine Art Epiphanie. Gott ist plötzlich nicht mehr nur jemand, an den man glaubt oder zu dem man betet oder zu dem man um Hilfe ruft, wenn einem irgendwie das Wasser so zum Hals steht. Gott ist auf einmal zum Greifen nah. Er redet mit ihm und gibt ihm einen Auftrag. Und was ist das Erste, was Jona tut? Er haut ab. Er chartert ein Schiff, um Gott aus den Augen zu kommen. Ist das nicht wundervoll? Kein Zögern, kein Abwägen. Er stellt sich noch nicht mal die Frage, wie das funktionieren soll, Gott aus den Augen zu treten. Egal. Gott sagt, geh nach Ninive. Und Jona läuft schnurstracks in die andere Richtung. Ach, eine größere Niete hätte sich der liebe Gott für den Job wohl kaum aussuchen können. Jona singt das bekannte Kinderlied genau andersrum. Ich will nicht tun, was Gott sagt. Ich will nicht tun, was Gott sagt. Ist geil, oder? Das ist so herrlich unfromm. Ach, ich finde das toll. Und ehrlich gesagt, seine Entschlossenheit beeindruckt mich. Aber anscheinend ist Gott genauso entschlossen, Jonas Entschlossenheit zu ignorieren. Und auch das beeindruckt mich. Letztlich scheint sich die ganze Geschichte um die entgegengesetzte Entschlossenheit dieser beiden ungleichen Protagonisten zu drehen. Aber bevor ich vorgreife, lasst mich kurz zusammenfassen, wie die Geschichte weitergeht. Ich weiß nicht, ob jeder von euch die so im Kopf hat. Also, Jona soll also in die babylonische Stadt Ninive gehen. Das war damals der Inbegriff der Gottlosigkeit, um ihr ein göttliches Strafgericht anzukündigen. Ninive lag im heutigen Irak und war die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches, einer militärischen Großmacht, die damals den Schatten der Angst über den gesamten Nahen Osten warf. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, für Jona muss Ninive in etwa das Berlin des Dritten Reiches gewesen sein. Nach Ninive wird er geschickt, doch nach Tarsis flieht er. Tarsis liegt an der Südspitze Spaniens. Das heißt, nicht nur in diametral entgegengesetzter Richtung zu Ninive, sondern im wahrsten Sinne des Wortes am anderen Ende, um nicht zu sagen, der damals bekannten Welt. Und dabei wissen wir noch nicht mal genau, warum Jona sich so standhaft widersetzt. Es wird nicht gesagt. Es gibt darüber manche Theorien, aber zumindest an dieser Stelle wird es nicht gesagt. Denn nach der typischen Weise biblischer Erzählungen wird zwar der äußere Ablauf der Dinge exakt geschildert, wir erfahren jedoch nur sehr wenig darüber, warum sie geschehen. Aber aus der Flucht übers Meer wird nichts. Jedenfalls nicht so richtig. Gott lässt einen Sturm aufkommen. Der Schiffbruch erscheint unaufhaltsam. Die Seeleute flehen ihre Götter um Rettung an, während Jona im Inneren des Schiffes schläft. Auch interessant. Der liegt da und pennt. Riesensturm. Er auf der Flucht. Weiß auch nicht. Ich will auch nicht zu viel reinlesen. Aber das liest sich für mich fast wie so eine Depression oder so. Aber egal, ich will nicht zu viel reinlesen. Gut, der Captain muss ihn eigens aufwecken. Und schließlich werfen die Seeleute etwas los, um herauszubekommen, ob einer der Passagiere die Schuld an diesem Unheil trägt. Es fällt auf Jona. Und wiederum ist bemerkenswert, wie entschlossen Jona ist, dem Willen Gottes zu entkommen. Die Seeleute bieten an, ihn zurück ans Land zu rudern, aber er will lieber sterben, als klein beizugeben. Müsst ihr euch mal vorstellen, was ein Hammer. Der will lieber sterben, als das zu machen, was Gott ihm aufgetragen hat. Er schlägt vor, dass sie ihn ins Meer werfen sollen. Und die Schiffsleute lehnen erstmal ab. Die denken, ja, bist du noch ganz sauber? Also ich meine, die reagieren einigermaßen vernünftig. Aber in ihrer Not machen sie es schließlich. Und sofort hört der Sturm auf. Und dann, ihr kennt das, kommt ein großer Fisch und verschluckt den Propheten. Er überlegt im Bauch des Tieres, betet dann ein Kapitel lang einen Dankespsalm und wird nach 3 Tagen an die Küste Ninives gespuckt. Auch so eine faszinierende Sache. Die jüdischen Gelehrten haben sich, die hat dieser Dankespsalm ziemlich irritiert, weil Jona ist noch gar nicht gerettet. Und er dankt dann da wild rum. Wobei es ist ganz interessant, wenn man sich den genauer anguckt, gibt es da ja eine ganze Menge Untertöne in diesem Psalm. Auf jeden Fall hat dieser Psalm die jüdischen Gelehrten ziemlich geärgert, weil die auch sagen, ja, da gibt es ja überhaupt kein Wort der Reue. Oder auch nur so in Andeutungen. Und überhaupt, wieso braucht der 3 Tage dafür? Ja. Was, um so einen Psalm zu beten? Das ist auch noch nur eine Frage, ja, wieso der Fisch so schnell schwimmen konnte. Aber nein, die jüdischen Gelehrten haben sich darüber geärgert, dass Jona quasi erst nach 3 Tagen diesen Psalm betet. Was ist das für ein blöder Prophet? Ja? Na gut, aber der Text schweigt sich darüber auf, über die genauen Gründe. Wie gesagt, die jüdischen Gelehrten haben da ellenlange Debatten geführt. Es ist spannend, sowas mal nachzulesen. Aber wie gesagt, er betet also diesen Dankespsalm. Und der Fisch spuckt ihn an die Küste Ninives. Und jetzt wiederholt sich Gottes Auftrag an ihn. Und Gott sagt, er soll genau das sagen, was Gott ihm auftragen wird. Und dieses Mal geht er jetzt tatsächlich nach Ninive und predigt, die Stadt wird in 40 Tagen untergehen. Einmal nur noch mal kurz dieses Bild. Jona steht vor dem Reichsparteitag oder vor dem Reichstag in Berlin 1940 oder so und predigt. dass diese Stadt wird untergehen. Überraschenderweise hören die Menschen auf ihn. Der König, das ganze Volk und sogar die Tiere beginnen zu fasten und Bußgewänder anzulegen. Das war so die damalige Art und Weise, um auf so eine Botschaft zu reagieren. Also sie reagieren. Sie sagen, oh, wir müssen umkehren von unseren bösen Wegen, steht dort. Und dann heißt es weiter, reut Gott seinen Entschluss und er verschont die Stadt. Und das missfällt Jona. Er ist stinksauer. Das ist echt fantastisch, wenn ihr das lest, wie sauer der ist. Stark. Und wieder will er sterben. Der will ständig sterben. Er verlässt die Stadt und setzt sich bequem unter ein selbstgebasteltes Laubdach, um zu sehen, ob der Untergang nun doch noch kommt. Es wirkt beinahe so, als ob er sich das Ganze mit einer Tüte Popcorn zu Gemüte führen will. Und irgendwie lässt Gott dann eine Rizinusstaude wachsen, also so eine Pflanze, und die spendet Jona Schatten. Und er kann darunter Siesta halten. Und diese Zuwendung Gottes, das freut ihn. Er ist ja nun auch echt ein geplagter Typ irgendwie. Und am nächsten Morgen nagt ein Wurm an der Wurzel dieses Strauches, sodass er eingeht. Und es kommt ein heißer Ostwind und Jona ist frustriert und wünscht sich nochmal den Tod. Und daraufhin sagt dann Gott zu ihm, dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind und außerdem so viele Tiere. Und mit dieser unbeantworteten Frage endet das Buch Jona. Was für eine wahnwitzige Geschichte, oder? Ich kann da reinspringen. Ich finde die so fantastisch, gerade weil die an so vielen Ecken so eckig ist. Man liest das nicht so einfach runter. Wie viel davon wirklich passiert ist, wissen wir nicht. Aber das Ganze ist ja gar nicht als historischer Bericht angelegt. Die offene Frage am Schluss macht ja sehr schön deutlich, dass das Buch Jona eher zum Genre der religiösen Lehrerzählung gerechnet werden will. Es ist sowas wie eine Sufis Welt des Alten Testamentes. Wenn dir also große Fisch-U-Boote unglaubwürdig erscheinen, so frage dich, ob du so etwas auch im Herrn der Ringe komisch finden würdest. Und ob Fiktion oder reale Erzählung macht für uns heute sowieso keinen Unterschied. Sollte ein tatsächlicher Jona von einem tatsächlichen Fisch verschluckt worden sein, hätte das ja nicht mehr Berührungspunkte mit unserem Leben wie irgendeine x-beliebige Zeitungsmeldung von vor 2700 Jahren. Ob du darin also ein historisches Geschehen siehst oder es lieber, so wie ich, als einen der großartigen Höhepunkte jüdischer Geschichtenerzählkunst liest, das bleibt sich gleich. Die Kraft des Buches Jona liegt nicht in Fakten, sondern in dem, was es uns vermitteln will. Und da fällt auch sofort auf, dass hier eben keine Lebensgeschichte erzählt wird. Jener Jona, Sohn des Amittai, mit dem unser Protagonist im ersten Vers identifiziert wird, ist zwar ein biblischer Prophet, der in 2. Könige 14, Vers 25 erwähnt wird und wohl so um 750 vor Christus gelebt hat. Aber all das verrät uns der Verfasser des Jona-Buches nicht. Sein Jona ist seltsam geschichtslos. Wir erfahren weder, wo er herkommt, noch wo er nach jener Klimaxfrage am Ende des Buches hingeht. Er wird noch nicht mal als Prophet eingeführt. Der ganze Tenor des Buches hebt darauf ab, Jona zum Jedermann zu machen. Er steht für dich und mich. ist eine archetypische Figur, die unser Leben bebildern soll. Seine Reise ist unsere Reise. Und seine Flucht ist unsere Flucht. Vielleicht glaubst du nicht an Gott und kannst daher gar nicht viel mit dem Gedanken anfangen, vor Gott wegzurennen. Na, von mir aus setze für das Wort Gott Leben ein. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich bin noch nie einem Menschen begegnet, der nicht in irgendeiner Form vor irgendwas weggelaufen ist. Vor einem Teil seiner Biografie, vor Ängsten, Sehnsüchten, vor Lügen oder Wahrheiten, vor Schuldgefühlen, Verantwortung, vor dem, was er ist oder nicht ist oder gerne sein würde. Es ist eine der scharfsinnigen Analysen der Bibel, dass sie die Existenz des Menschen wieder und wieder nicht nur als flüchtig, sondern geradezu als auf der Flucht begreift. Für mich steckt da ganz, ganz viel psychologischer Scharfsinn drin. Als ein krisenhaftes, festgerranntes Dazwischen. Irgendwo zwischen Sein und Schein, zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Selbstbild und Fremdwahrnehmung, Wunsch und Realität. Jona flieht hier sehr bewusst, was natürlich die Dramatik der Geschichte verstärkt. Bei den meisten von uns dauert es viele Jahre oder Jahrzehnte, bis wir diese getriebene Seite an uns entdecken und bereit sind, sie uns einzugestehen. Also, wovor fliehst du? Verzeih mir bitte diese dreiste Frage, aber über Jona zu sprechen und sie nicht zu stellen, hieß über Mathematik zu reden, ohne Zahlen zu gebrauchen. Wovor fliehst du? Was ich am Buch Jona mag, ist, dass es mir diese Frage oben ohne erhobenen Zeigefinger stellt. Letztlich wird die Flucht des Propheten nämlich nicht bewertet, sondern einfach nur beschrieben. Es ist ein hoffnungsloses Unterfangen und von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Daran lässt der Text keinen Zweifel. Aber gleichzeitig scheint es auch der Weg zu sein, den Jona gehen muss, um an sein Ziel zu gelangen. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Jona musste vor Gott weglaufen, um ans Ziel zu kommen? Das klingt ein bisschen wie Ketzerei, oder? Aber es stimmt. Jedenfalls, wenn man den Text nicht bloß mit einer oberflächlichen Law-and-Order-Brille liest. Was meine ich damit wieder? Man neigt schnell dazu, die Geschichte von Jona auf den Auftrag zu reduzieren, in Ninive zu predigen. So als ging es in dem Buch bloß um etwas, was sich Gott in den Kopf gesetzt hat. Wenn man aus dieser Richtung schaut, kann man sich natürlich herrlich über diesen ungehorsamen Propheten ereifern. Da kann man feurig davor warnen, Gottes Wege ja nie zu verlassen, um nicht im Bauch eines Walfischs zu landen. Kennt ihr noch das alte Kinderlied? Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater im Himmel schaut immer auf dich. Diese in eine liebliche Melodie verpackte, unsägliche Drohung, mit der man früher versucht hat, Kinder in der Kirche einzunorden. Kennt ihr die? Ich bin mir nicht sicher, was Jesus zu dem Lied sagen würde, aber ich vermute, es hätte etwas mit Mühlsteinen um den Hals und tiefen Flüssen zu tun. Das meine ich mit Law-and-Order-Blick, der Jona lediglich zu einer widerspenstigen Figur auf Gottes Schachbrett degradiert, die letztlich ausführen muss, wozu die göttliche Hand sie zwingt oder im wahrsten Sinne des Wortes untergehen wird. Missverständlicher kann man dieses wunderbare Buch wohl kaum deuten. Denn das Ziel von Jonas Reise ist ja gar nicht Ninive. Ninive ist bloß eine Zwischenstation. nicht Jona soll irgendwo landen. Gott möchte landen. Und zwar in Jonas Herz. Dieser wunderschöne Dialog am Ende des Buches, lest den mal, wo Jona seinen ganzen Frust darüber herauslässt, dass Gott Ninive verschont hat und ihm ins Gesicht brüllt, dass er es ja gleich geahnt habe, dass Gott zu gütig sei, um den Niniviten zu geben, was sie gefälligst verdient hätten. Und wo er uns damit endlich den Grund nennt für seine waghalsige Flucht. Nämlich, dass er lieber sterben wollte, als Gott so zu nehmen, wie er ist. Dieser wundervolle Dialog, der ja in der zitierten letzten Frage Gottes an Jona mündet. Hier wird die Zielgerade von Gottes Reise mit Jona markiert. Nach all dem Hin und Her, der hektischen Flucht, der Seenot, dem über Bord geworfen werden, den 3 Tagen Aufenthalt im Inneren eines Fisches, den genervten Gerichtsandrohungen im Herzen von Sin City, dem bangen 40-tägigem Warten darauf, ob sich Gott wohl an das halten würde, was er angekündigt hatte. Und einer wundersam gewachsenen und wieder verdorrten Rizinusstaude. Nach all dem ist Jona endlich so weit, echt zu werden, die Hosen runterzulassen. Und damit den Blick von sich selbst weg auf Gottes Herz zu werfen. Dir tut es leid um den Rizinusstrauch, für den du nicht gearbeitet und den du nicht großgezogen hast. Über Nacht war er da, über Nacht ist er eingegangen. Mir aber sollte die große Stadt Ninive nicht leid tun, in der 120.000 Menschen leben, die völlig orientierungslos sind. Und außerdem so viele Tiere. Es ist, als würde Gott sagen, lieber Jona, so lange kennen wir uns. So viel haben wir miteinander durchgemacht. Wann lässt du mich endlich in dein Herz? Ich bin kein Gedanke. Ich bin keine Weltordnung. Ich bin niemand, der gepriesen werden muss. Ich bin die Güte. Die Barmherzigkeit, die Liebe. Und wenn es stimmt, dass Jona ein Jedermann ist, dann sind letztlich wir damit gemeint. Du und ich. Die Reise des Jona steht für unsere eigene Reise. Seine Umwege sind unsere Umwege. Sein verzweifeltes Gott gerade rücken wollen, sein Ärger darüber, dass Gott so ganz anders ist, als er ihn haben will, sein klägliches daran Scheitern, das alles ist unsere Geschichte. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie frustrierend das sein muss, dass du ein Wort Gottes hörst und es tritt nicht ein? An alle Fundis unter uns, das müsste euch echt Schwierigkeiten machen. Ich weiß ja nicht, ob Fundis hier sind, aber Jona kriegt von Gott gesagt, ich zerstöre diese Stadt. Und dann macht das Gott einfach nicht. Worauf ist denn bei Gott Verlass? Anscheinend nicht auf alles das, was er sagt. Das ist schwer zu kauen. Ich würde sagen, das Buch Jona sagt, worauf bei Gott Verlass ist. Das ist Güte. Das ist Liebe. Das ist Barmherzigkeit. Darauf ist 100% Verlass. Alles andere Ist ja auch immer die Frage, ne? Wenn wir die Bibel lesen, ah, hier steht aber das und das. Wer weiß, verstehen wir das richtig? Nur mal so als Denkanregung. Also Jona scheitert daran. Jona scheitert an seinem Gott. Gott ist anders, als er ihn haben will. Und nochmal, das alles ist unsere Geschichte. Aber das Tröstliche daran ist eben, unsere Umwege gehören dazu. Nochmal, ohne Jonas Flucht gäbe es nicht den Augenblick am Ende der Geschichte, an dem Gottes Herz für ihn greifbar wird. Gottes Liebe kann man nicht erklären, solange man nicht an den eigenen Lebensthemen gescheitert ist. Voller Hybris geflohen, Schiffbruch erlitten und trotzdem immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass Gottes Beistand einfach nicht abzuschütteln ist. Bis dahin bleibt das Gerede über Gottes Liebe Theorie. Ohne jede Kraft. Liebe muss erfahren werden, sonst sind es bloß 5 Buchstaben. Und das Buch Jona hat die gleiche Botschaft wie das Neue Testament. Und die besteht ja gerade darin, dass es eben keine Schrift für Sieger ist, sondern für Verlierer, für Nieten, für Leute auf der Flucht. Das Evangelium erlaubt uns, unsere Fehler zu sehen. Und es mag den einen oder anderen von euch echt überraschen. Aber wir kommen eben nicht zu Gott dadurch, dass wir alles richtig machen. Sondern dadurch, dass wir wie Jona Fehler begehen. Ich bin nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sagt Jesus, sondern die Sünder. Und der alte Spruch ist einfach wahr. Wer nie vom Weg abkommt, der bleibt auf der Strecke. Ja, der braucht ein bisschen. Wer nie vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke. Wenn wir etwas von Jona lernen können, dann dies. Der wahre Weg zu Gott wird immer auch wieder von ihm wegführen. Zumindest gefühlt. Denn wie wir an Jona sehen, ist Gott ja nicht loszukriegen. Und wir müssen unsere eigenen Kämpfe mit Gott kämpfen. Das ist in der ganzen Bibel so. Lest das mal nach. Nimm wen du willst. Abraham, Jakob, Mose, Hiob, Petrus, Paulus, wie sie alle heißen. Jeder von ihnen hatte seinen Kampf oder seine Kämpfe mit Gott. Oder damit, was er für Gott hielt. Denn Gottes Werben um unser Herz, das hat nur eine Chance, wenn wir an unseren eigenen Göttern scheitern. So wie Jona. Oh, und diese eigenen Götter, die können oft ein furchtbar frommes Gesicht haben, sodass man den Unterschied kaum bemerkt. Jona war ja eben kein Atheist, sondern ein Prophet, ein Mann Gottes. Der war du, der war ich. Und als letztes noch, vor allen Dingen ruft uns das Buch Jona natürlich zu, sei getrost. Gott kommt mit dir ans Ziel. Egal wo du bist, auf hoher See, inmitten des verschlingenden Meeres, gerade am Abtauchen oder sogar im finsteren Inneren eines Wals. Gott ist schon längst da. Davon spricht der Text. Das ist oft schwer zu fühlen. Aber gerade das ist ja die Aufgabe. Wenn das nicht nur eine Geschichte sein soll, das zu durchleben, das zu durchleiden, was dieser Jona durchlitten hat. Gott ist schon längst da. Er sieht dich. Und er hält dich. Und er steht das mit dir und führt dich durch.
Du bist niemals alleine. Auch wenn du ganz weit weg von Gott bist. Oder denkst, du bist ganz weit weg von Gott. Du bist niemals alleine. Amen. Wir werden jetzt von der Band ein Lied hören. Und ich möchte euch einladen. Ich weiß nicht, wer letzte Woche da war und mitbekommen hat, dass wir in dieser Serie über Glaubenshelden, ja, die Chance geben wollen, eine Scherbe nach vorne zu bringen und hier an unsere Klagemauer zu legen. Ich weiß nicht, wer von euch eine Scherbe mitgebracht hat. Etwas, was in deinem Leben so einen Bruch symbolisiert. Vielleicht so ein Moment, wo du sauer auf Gott bist oder auf dich selber oder aufs Leben oder wo du einfach wie Jona sterben willst. Gibt so Momente, wo du mit Gott kämpfst, wo du nicht weiter weißt, wo du nur Dunkles siehst, was auch immer. Und du hast jetzt Gelegenheit, die während des Liedes einmal nach vorne zu bringen und an die Klagemauer zu legen und einmal zu sagen, Gott, hier hast du meine Scherbe, meine Gebrochenheit. Sei doch auch Teil dessen. Und wenn du keine Scherbe mitgebracht hast, weil du letzte Woche nicht da warst oder weil du es vergessen hast, vorne auf dem Altar liegen ein paar. Da kannst du dir gerne eine von nehmen.
Dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns. Er wohnt bei uns. Gott hat uns Treue geschworen, schenkt uns seinen einzigen Sohn, von einer Jungfrau geboren, kommt er zu uns, kommt zu uns. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht, doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht, doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns, Gott wohnt bei uns. Doch wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns, das wahre Licht, doch diese Welt erkennt ihn nicht. Nur wer sich ihm öffnet, dem gibt er das Recht, Kind Gottes zu werden. Gott wohnt bei uns.
Also wir haben jetzt die Möglichkeit, Jakob Fragen zu stellen oder auch vielleicht mal nachzuhaken, wenn man irgendwas nicht richtig verstanden hat, oder Jakob zu bitten, nochmal was genauer zu erklären oder vielleicht auch irgendwas, was einen geärgert hat oder was man widersprüchlich fand, auch nochmal hier sozusagen in den Raum zu werfen. Ja, bitte, fangt an. Jakob liebt diesen Part, enttäuscht ihn nicht und wehe, dass jetzt keiner eine Frage stellt. Schön mit Drohungen und so, ne? Ja, wer hat eine Frage oder Anmerkung? Also ich muss das immer für die CD wiederholen. Was ist ein Fundi?
Entschuldigung, das hätte ich natürlich, das ist ein Fundi, ein Fundamentalist. Ja? Also ein Bibeltreuer. Jemand, der sagt, das ist ein wortwörtlich eingegebenes Wort und so weiter und so fort.
Ja, bitte. Also die Frage ist, hätte Gott die Stadt Nineveh auch verschont, wenn sie keine Einsicht gezeigt hätten?
Ja, genau. Das muss wohl meine Antwort sein. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es im Buch Jona in erster Linie um diese Frage geht. Das ist ja an dieser Stelle eine Metapher dafür, dass Gott barmherzig ist. Ich sehe das nicht als diesen Moment als ein historisches Geschehen. Man geht sogar eher davon aus, dass das Buch geschrieben worden ist, als die Stadt Nineveh schon lange untergegangen war. Also die Wissenschaft. Aber das beantwortet deine Frage nicht. Aber Gott ist barmherzig. Gott hat viele Wege mit uns. Aber das ist das, was die Geschichte an jedem Punkt an allen ihrer drei Punkte atmet, ne? Mit den Seeleuten, Gott ist barmherzig, er verschont sie. Jona, Gott ist barmherzig, er ist geduldig, er geht diesen ganzen Weg mit ihm, er verschont ihn. Mit Ninive, Gott ist barmherzig, er ist geduldig. Okay? Ja, Sodom und Gomorra wäre quasi ein Gegenbeispiel. Genau. Es ist immer die Frage, ne, wie man das deutet und wertet. Hier liegt der Fokus meines Erachtens ganz, ganz deutlich auf der Barmherzigkeit Gottes, auf einem Gott, der nicht richten will. Bei Sodom und Gomorra liegt die Betonung anders. Und wie man das in seiner Theologie wertet, ist nochmal eine extra Frage, finde ich, über die man vielleicht nochmal neu dann predigen sollte oder nachdenken sollte.
Aber biegen wir uns das nicht immer nur irgendwie so ein bisschen hin, dass wir halt versuchen, das so einigermaßen zu verstehen? Aber es ist doch schon ein Widerspruch. Ich meine, wir erleben schon, dass hier viel Leid passiert auf der Welt. Wir erleben auch, dass Gott gerade im Alten Testament auch mal ganz schön zulangt. Also zu sagen, man kann sich darauf verlassen, er ist immer barmherzig, finde ich auch schwierig.
Die Frage hätte ich auch gestellt. Also du hast ja gesagt, er ist hundertprozentig liebevoll, gnädig und barmherzig, aber wenn er 400 vor heute der Philister jemand anbringen soll, dann ist das auch kein Problem. Ja? Wie siehst du das denn?
Ja, in diesem Augenblick mag ich das Q&A schon gar nicht mehr. Ja, das ist natürlich schwierig. Nochmal, es ist immer eine Frage, wie du mit diesem Buch arbeitest. Natürlich, du hast vollkommen recht. All solche, oder ihr beide habt recht, es gibt solche Stellen in der Bibel, um die kommen wir auch nicht drum rum. Und es gibt natürlich auch die, gerade für uns, furchtbare Erfahrung, dass wir Gott heute nicht verstehen. Oder das Gefühl haben, er ist ein zorniger Gott. Ich würde immer sagen, ich gucke durch Jesus. Ich gucke durch Jesus mir die Bibel an. Und Jesus hat gesagt, Gott ist ein gütiger Vater, der es regnen lässt über Gerechte und über Ungerechte, der die Sonne scheinen lässt über Gerechte und Ungerechte. Und der Fokus, den Jesus hat, ist sehr ähnlich wie der Fokus vom Buch Jona. Jetzt ist natürlich die Frage, was machst du mit den anderen Stellen? aus der Bibel rausstreichen, würde ich jetzt auch nicht machen. Das ist, wir können ja nicht einfach die Bibel umschreiben. Ich persönlich sehe die Bibel auf Englisch sagt man Work in Progress, also als ein Buch, was sich entwickelt und wo du manchmal eine sehr menschliche Sicht von Gott findest und manchmal eine sehr, sehr tiefe. Und das ist natürlich das Spannende. Ja, wer legt das jetzt fest? Was ist was? Und darüber kann man natürlich nicht einfach, ich sag so und so ist es. Deswegen würde ich sagen, ich halte mich an Jesus. Den finde ich cool und spitze. Ich finde, der hat eine Art Weltanschauung, die mich irgendwie packt. Ja, und dessen Blick ist die Güte. Deswegen würde ich dabei bleiben, auch wenn ich damit, wie gerade gesagt, Sodom und Gomorra, da steht's genau andersrum. Ich würde sagen, das ist ein sehr menschlicher Blick auf Gott, Sodom und Gomorra. Ja, genau, aber auch gerade das ist ja fast noch schlimmer. Also, die Gerechten werden rausgeholt und der Rest ist die Frage, ist das ein Gott, der so viel toller ist? Also, ich finde nicht. Weil das schürt ja gerade diese Selbstgerechtigkeit, die man in der Kirche pausenlos findet, dass Leute sagen, oh, wir sind aber richtig gut und ihr, peng, peng und so weiter. Also, versteht ihr? Das Buch Jona bringt eine andere Betonung und die finde ich ganz, ganz wichtig.
Es darf immer nicht zu einer zweiten Predigt werden. Ja, bitte. Genau, es geht. Genau, die Anmerkung, dass die drei Tage im Walfisch einfach besonders spannend und interessant sind. Es ist aber jetzt keine Frage, sondern eine Anmerkung, ne? Was sagst du dazu? Ohne zweite Predigt, bitte?
Also, ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was die drei Tage im Judentum bedeuten. Das weiß ich nicht. Aber was ganz spannend ist, dass Jesus ja diese Jona-Geschichte an einer Stelle zitiert und auf sich selbst bezieht und sagt, es wird das Zeichen, er wird kein anderes Zeichen geben als das Zeichen des Jona, nämlich drei Tage im Bauch der Erde und danach auferstehen. Und natürlich ist diese Jona-Geschichte mit dem Fisch eine Art Sterbe- und Auferstehungsgeschichte. Ja, das ist auf jeden Fall, wollte ich eigentlich auch noch was zu sagen, aber dann hatte ich keine Zeit mehr dafür, deswegen habe ich das weggelassen. Aber was die drei Tage genau bedeuten, hat bestimmt eine Bedeutung, kann ich dir aber jetzt nicht sagen. Ja, und das ist eben, dieses Lied entspricht genau dieser, oder entspricht einer anderen Betonung, die man auch biblisch begründen kann. Deswegen sage ich, es ist sehr wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Theologie ist nicht einfach nur ein Spaß, sondern das setzt Akzente.
So, ich würde sagen, noch eine letzte Frage, Angelika. Oder ist das okay? Oder warst du zuerst? Ich habe es jetzt nicht. Oder kommen ihr beiden noch zwei kurze Fragen, dann fang du bitte an.
Ja, ich frage, müssten wir uns schnell die christliche Sicht zu eigen machen, also die Sicht Jesus, und danach ist Gott ein liebender Gott und kein zwiespältiger Gott. Jesus hat uns doch den liebenden Vater gepredigt und wir nennen uns Christen.
Genau, die Frage ist, ob wir uns als Christen den liebenden Gott zu eigen machen sollten. Willst du was dazu sagen?
Ja, hundertprozentig ja. Also so sehe ich das. Es ist dieser zwiespältige Gott, der einem in der Kirche oft genug verkauft wird, der führt meines Erachtens zu nichts Gutem.
So, Angelika, bitte.
Ich würde mich jetzt mal als halber, glatten Christen bezeichnen, der
Gut, die Frage ist, muss man als Christ von der Strecke, muss man nach Tarsis fliehen als Christ?
Genau, wer nicht einmal in seinem Leben ein Ticket nach Tarsis gebucht hat, kommt nicht in den Himmel. Nein. Lass das Leben dir diese Frage beantworten. Ich glaube, das ist das, was das Buch Jona sagen will. Jeder von uns hat seine Kämpfe mit Gott. Manchmal weiß er, manchmal weiß man das, manchmal weiß man es nicht. Manchmal haut man ganz bewusst ab und manchmal merkt man erst Jahre später, sag mal, wo habe ich mich hier verrannt? So. Also, ich wollte einfach nur damit deutlich machen, ich glaube, das ist wichtig, solche Erfahrungen zu machen. Und damit meine ich nicht, wie gesagt, hau ab nach Tarsis oder was immer, wofür immer Tarsis für dich steht, ja, sondern ja, das Leben führt dich eh auf solchen Wegen und das ist wichtig und Gott lässt das zu, damit du von deinen eigenen Göttern loskommst, weil die kriegen wir nicht los, ohne uns den Kopf irgendwo an irgendeiner Wand anzurennen, meine ich. Also ja, reicht das?
Ja. Gut, dann danke Jakob für diese erhellenden Antworten, für dieses heldenhafte Antworten. Okay.